Okay, ich würde jetzt gerne vier Persönlichkeiten nach vorne bitten. Das ist die Melanie Euer, die Simone Weilberg, die Angelika Trümper und meine liebe Frau. Ja, die weiß Bescheid. Ich bin ein bisschen früher, als ich ihr gesagt habe. Vielleicht kann ihr jemand das kurz sagen. Das ist lieb, vielen Dank. Weil ich denke, wenn wir über Heilung sprechen und über Gesundheit reden, dann ist es eine gute Angewohnheit, die zu Wort kommen zu lassen, die das praktisch erlebt haben. Ich meine, wir haben so viele Heilungszeugnisse, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, es sind viele, viele hundert, wahrscheinlich inzwischen viele tausend über die 27 Jahre, die es diese Gemeinde gibt. Und wir können immer nur ein paar hier anhören, aber ein paar wollen wir gerne hören. Und die sind eigentlich alle recht aktuell, außer eins. Wir haben kurz darüber gesprochen. Sabine?
Ja,
okay. Also keine Sabine, die jetzt hier ist, eine andere Sabine. Gut. Melanie, darf ich dich bitten zu sagen, ich halte es dir fest.
Also ich spreche im Namen meiner Tochter Tabitha. Ich weiß nicht, ob einige wissen, dass die nach der Geburt die Diagnose bekommen hat, leicht bis mittelschwere Schwerhörigkeit. Und es wurde auch gesagt gehabt, vielleicht kann die gar nicht so gut reden, vielleicht hat die Probleme mit dem Laufen. Und ich hatte die Vision, dass Gott sagt, irgendwann stehst du hier oben und sagst, dass sie keine Hörgeräte mehr braucht. Und wir waren jetzt in zwei Kliniken und die haben einen Test mit Hörgeräten und ohne gemacht. Wir haben gesagt, die hört ja genauso viel mit und ohne Hörgeräte. Die haben sogar noch mit Störgeräuschen probiert und es ist dabei geblieben, dass sie keine Hörgeräte braucht. Es wurde uns empfohlen, in Gruppen die noch anzulassen, aber es ist wirklich was ich mir auch immer gewünscht hatte, wenn ich mit der Christian erzähle, wenn wir gesegnet wurden an unserem Geburtstag, habe ich mir immer gewünscht, mein größter Wunsch, dass Tabitha keine Hörgeräte mehr braucht. Und das hat sich erfüllt. Und das ist selten, dass sowas nachreicht, will ich auch nochmal sagen. Also die ist jetzt, wird jetzt im Januar 5 Jahre alt. Und hat das seit Geburt die Diagnose.
Oh, vielen Dank, dass du es mitteilst. Danke, Herr, du bist gut und deine Gnade währt ewiglich. Weißt du, manche einer hätte längst aufgegeben. Nicht die Eues, nicht Chris und Melanie. 5 Jahre und schau mal, was für ein Zeugnis. Das, was sehr, sehr selten passiert, auch sagen die Mediziner, es passiert so gut wie nie, es ist passiert. Amen. Simone, schön, dass du hier bist. Erzähl doch, was hast du erlebt?
Ich war im August auf Sizilien im Urlaub und mich hat eine Qualle gestreift. Und das hat richtig gebrannt. Und man hat auch gesehen hier überall, wo sie so mit diesen Tentakeln entlang ist, das war richtig rot. Und wir haben direkt gebetet. Ich habe gebetet, die Kinder haben gebetet. Und abends beim Essen sagt meine Mutter so, wie geht's eigentlich deinem Bauch? Du jammerst gar nicht, ne? Und dann hat die so, habe ich das T-Shirt hochgekommen. Es war alles weg. Ich war absolut schmerzfrei nach 2 oder 3 Stunden. Und meine Mutter, die lebt ja da unten und sie sagte, das ist absolut ungewöhnlich. Also die Leute haben mindestens 2 bis 4 Wochen richtig Schmerzen. Und es war weg. Komplett.
Halleluja. Vielen Dank, Simone. Ehre sei dir, Herr. Mama. Nein, das ist ja noch gar nicht so lange her. 3, 4 Wochen oder so. Ja. Was ist passiert?
Ja, ich hatte starke Schmerzen in meinem linken Knie und in meinem linken Fuß. Also das war richtig heftig. Konnte keine Treppe mehr richtig gehen und also einfach Behinderung im ganzen Bein drin. Und dann wurde sonntags gebetet. Du hast für mich gebetet und hast nach vor mir gekniet, Knie und Fuß und so weiter und so fort. Alles weg. Es war sofort weg. Ich habe sofort keinen Schmerz mehr gespürt. Dem Herrn sei alle Ehre.
Halleluja. Danke fürs Teilen und Ehre dir, Herr. Ehre dir, Herr.
Ja, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe gerade versucht zu überlegen, vielleicht 14 Jahre oder sowas. Damals waren wir noch in Adama als Gemeinde und hatten etwas, das nannte sich Glaubensgrundkurs. Und in dem Glaubensgrundkurs hatte ich auch 2, 3 Themen. Und Heilung war eben auch eines meiner Themen. Dann haben wir, für die, die noch sich an die alten Räume erinnern können, damals den Kurs gemacht, weil wir so eine kleine Gruppe waren in dem hinteren Kinderraum am Ende von dem langen Flur links, weiß ich noch, da saßen wir. Und Teil dieses Glaubensgrundkurses am Ende war eben erst klar Wort Gottes, Input und so weiter, was wir heute auch bekommen und dann eben praktisch werden, wer in der Gruppe ist krank und braucht Gebet. Dann war eine relativ neue Frau in dem Kurs und die hat uns dann erzählt, die hatte auch Hörgeräte, weil sie keine richtigen, ja, ich kann das medizinisch nicht gescheit erklären, sie hatte keine richtigen Ohren. Es war eine Frau, die Kontergan geschädigt ist und die meisten Kontergan geschädigten, die kennt man, die haben irgendwie so diese Arme verkürzt, ne? Die Hand hängt dann da oben und durch dieses Medikament, was Schwangeren damals gegeben wurde, ist ja viel, viel Schlimmes entstanden und bei ihr war das so, sie hat also quasi außen künstliche Ohren, damit sie ordentlich aussieht und sie hatte innen drin nur diese Knöchelchen, aber sie hatte keinen, sie konnte nicht von Natur aus hören. Und dann hatte sie Hörgeräte, die innen drin implantiert waren, also die richtig da, kann mir das nicht vorstellen, bin nicht medizinisch vorbewandert, die da richtig drin waren. Und sie wollte, dass wir beten, weil durch die Hörgeräte hatten sich Entzündungen gebildet in den Ohren und sie hatte solche Schmerzen, konnte die auch nicht richtig nutzen, die Geräte oder das eine besser als das andere und wir sollten beten, dass die Entzündung weggeht. Dann habe ich das der Gruppe überlassen, die sollten ja üben, ne? So ich gedacht, die sollen das erproben, die noch nicht so häufig gebetet haben, dann haben die gebetet und die haben dann irgendwie nicht mehr aufgehört, die Gruppe, die für diese Frau gebetet hat, die, weiß ich nicht, 3 Leutchen oder so, die das damals waren. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und ich wollte ja meinen Kurs pünktlich abschließen, habe schon angefangen, ist so typisch menschlich, mich zu ärgern, ich, jetzt könnten die ja langsam mal fertig werden. Und dann bin ich dahin und habe die gefragt, was ist. Und da war ein totaler Aufruhr, weil die Frau sagte auf einmal, ich kann euch richtig gut hören. Und ich habe die ausgemacht vor dem Gebet. Ich weiß nicht, da ist irgendwie, ja, keine Ahnung, die konnte das ausmachen. Und ich kann euch trotzdem hören. Also die waren völlig geplättet. Fakt ist, Gott hat also nicht nur, Gott hat, die Bibel sagt in Epheser 3, Vers 20, Gott ist der, der mehr tut, als wir erbitten, erdenken und uns vorstellen können. Das war so ein Moment, das war eines der heftigsten Dinge, wo ich live zugegen war, mitbeteiligt war. Das heißt, Gott hat ihr Gehör wiederhergestellt. Das hatte dramatische Folgen. Die Mutter dieser Frau, die damals auch, ja, so halbe 80 war, ich denke, sie war nicht in den 40ern, die kam dann in Gottesdienst und war am Heulen, war total aufgelöst. Die Frau erzählt aus ihrem Alltag, sie sagt, es nervt sie so, dass sie jetzt so viel hört und die Geräusche sind alle so laut und beim Friseur, wenn dann der Föhn und die Leute reden, das ist total ungewohnt und am Telefon. Also Gott hat ein richtig fettes Wunder an dieser Frau getan und ihr ganzes Umfeld war von den Socken. So, wenn du heute Kleinglauben hast, du bittest nur in Anführungszeichen für deine Entzündung, sei nicht überrascht, wenn viel, viel mehr passiert, weil wir haben einen großen Gott, der größer ist, zumindest als mein Verstand, vielleicht ist deiner ja noch. Aber Gott ist so gewaltig und es ist so wunderschön. Das, was menschliches Versagen kaputt gemacht hat, hat er in einem Augenblick durch Leute, die da nicht viel Übung hatten, für Heilung zu beten, die jetzt nicht die mega berühmten Leute waren, hat er einfach was Gewaltiges getan. Das war total der Hammer. Ehre sei ihm. Deswegen kann man das auch nach 14 Jahren noch erzählen. Stimmt's?
Nein. Amen. Amen. Vielen Dank, Iris. Ja. John G. Lake sagte mal Folgendes. Es ist niedergeschrieben in einem Buch über ihn. John G. Lake war einer der großen Heilungsevangelisten des letzten Jahrhunderts. Er hatte Healing Rooms gegründet, Heilungsschulen damals. Über 100.000 dokumentierte Heilungen gibt es von seinem Dienst, mehr als 100 neu gegründete Gemeinden. Dieser Mann sagte, mein Herr ist nicht tot. Aber meine Lieben, ich will euch sagen, wir sind damit zufrieden gewesen, brauche ich ja gar nicht mehr, wir sind damit zufrieden gewesen, in unserer geistlichen Kindheit zu leben, sie für alle Zeiten fortzusetzen und damit weiterzumachen, wie ein Haufen Babys zu schreien, anstatt durch die Gnade Gottes in die Geheimnisse des Herzens Jesu einzudringen und das göttliche Feuer vom Himmel für unsere Seelen zu begehren. Wenn es dann passiert, stehen wir da, überwältigt vom Wirken Gottes in unserem Leben und in Leben anderer. Leute, als ich gestern vom Bebo heimgefahren bin, so eine gute Stunde von Bingen, habe ich fast die ganze Zeit geheult. Weil ich gesehen habe, was der Herr allein in diesen 2-3 Stunden, wo ich da war, getan hat. Wir müssen verstehen, was die Quelle von Krankheit ist und uns hier nicht betrügen lassen. Denn nur einen Feind, den wir kennen, können wir bekämpfen. Wir wissen, dass die Quelle der Krankheit im Paradies begann zu sprudeln. Erst war alles perfekt. Gott hatte die perfekte Umgebung geschaffen. Das perfekte Habitat für die Kreatur Mensch und alle anderen Lebewesen, die er geschaffen hat. Alles war perfekt, es fehlte nichts. Eine Situation, die wir heute in unserem Leben nie oder höchst selten so empfinden. Gott ist Perfektionist, wisst ihr das? In guter Weise. Was er tut, das macht er richtig und das macht er perfekt. Wenn du es nicht glaubst, schau das nächste Mal in den Spiegel und schau, was er getan hat. Und such, ob er irgendwo etwas Ähnliches siehst, wie das, was dich da anblickt. Du bist so einzigartig wie jede Schneeflocke, wie jedes Blatt am Baum. Kein Mensch hat jemals diese Art von Perfektion gelebt. Jedoch hatte er, und das gehörte dazu zu seiner Perfektion, er hatte dem Menschen etwas gegeben, was in dieser Form niemand sonst hatte. Kein Lebewesen. Einen freien Willen, um entscheiden zu können, um nicht Marionette zu sein. Er war nicht interessiert an Marionetten oder an Robotern, die tun, was er will, weil sie müssen, sondern die in eine Beziehung mit ihm eingehen. Wir wissen, was dann war. Adam und Eva sündigten. Der eine Baum, neben den, weiß nicht, Tausenden von anderen, die alle verfügbar waren, der eine Baum lockte das, was verboten war. Kennen wir doch heute, wenn du Kinder hast. Ne? Stell mal irgendein Gebot auf, im Verbot auf und sei sicher, es wird getestet. Die menschliche Natur. Und sie gaben durch diesen Sündenfall, so wie es die Bibel nennt, die Herrschaft über den Planeten in des Feindes Hand. Denn diese Herrschaft hatten sie bekommen. Lies 1. Mose 1,26, was die ersten Worte waren, die der erste Mensch Adam zu hören bekam, als er seine Augen aufschlug. Es waren herrschaftliche Worte. Er sollte herrschen über diesen Planeten. Er sollte sich in guter Weise untertan machen, die Tiere benennen, den Planeten verwalten, ihn letztlich ausbreiten. Kenneth Copeland sagte, er war bestimmt dazu, dieses Paradies letztendlich über den ganzen Planeten auszubreiten. Das war eigentlich der Auftrag. Wir wissen, es kam anders. Der Satan, der Versucher, der zur Perfektion von Gottes Schöpfung gehörte, erreichte sein Ziel. Und er erhielt dadurch, verlor zwar seine Beine, die Schlange ist seitdem ja ohne Beine, sagt die Bibel uns, aber er gewann die Herrschaft über diesen Planeten. Mit einer Ausnahme, die seit 2000 Jahren in größerer Form existiert als zuvor durch ein Volk. Nämlich mit der Ausnahme von Menschen, die Jesus Christus ihr Leben gegeben haben und ihm nachfolgen. Das ist die Ausnahme. Und auch die Gebiete, die sie proklamieren, das ist die Ausnahme. Versteht mich nicht falsch. Nicht jeder, der Christus nachfolgt, lebt ein Leben der Herrschaft. Viele leben es nicht, weil sie zu faul sind, weil es gehört was dazu, die Bibel jeden Tag zu lesen, die Worte zu kennen, die für das eigene Leben wichtig sind, sie auszusprechen, gegen Gefühle manchmal, gegen die Umstände, um das Gebiet zu erweitern, was man selbst hat. Und einige leben es oder erleben es nicht, weil sie einfach nicht wissen, dass das so ist. Sie haben keine Ahnung über biblischen Glauben, wie er funktioniert, wie er angewendet werden sollte. Ich fand das Zeugnis total stark eben von Melanie Euer über Tabitha. Sie hat es praktiziert. Sie haben 5 Jahre lang, immer wenn ich mit ihnen gesprochen habe, gesagt, und Gott heilt sie. Und sie empfängt ihre Heilung. Boah, andere Eltern längst gesagt hätten, naja, 5 Jahre, komm. Finden wir uns damit ab, dass es so ist. Wir finden uns manchmal zu schnell mit Dingen ab. Ich sage es immer wieder, was haben wir denn zu verlieren, wenn wir an unserer Heilung festhalten, auch wenn alles dagegen spricht? Wir sagen nie, hör auf, die Medikamente zu nehmen oder geh nicht zum Arzt. Tu diese Dinge. Mögen sie dir die Zeit verlängern, die du glauben kannst. Manch einer würde den Glauben gar nicht aufbauen können, wenn er nicht gute medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, weil er früher sterben würde. So, die Dinge arbeiten Hand in Hand. Nicht gegeneinander. Ich muss nicht Medikamente wegschmeißen, um meinen Glauben auszudrücken. Ich kann sie dann weglegen, wenn ich mit meinem Arzt gesprochen habe. Der hat gesagt, tatsächlich, die Krankheit ist verschwunden. Du brauchst sie nicht länger. Prima, weiß der Gott. Wir haben so viele Leute erlebt, die Medikamente auf die Weise nicht mehr brauchten. Auch Psychopharmaka und andere Dinge. Aber es waren Prozesse. Manche liefen in Zeitlupe ab, ganz schnell. Manchmal in einem Gottesdienst. Und manche liefen in Monaten oder in Jahren. Es hat nichts damit zu tun, wie stark oder schwach dein Glaube ist. Es hat damit zu tun, wie sehr du dranbleibst, das Richtige zu tun. Ja, wir haben kein Datum genannt bekommen, bis zu dem Dinge durchbrechen. Aber wir haben ein Versprechen bekommen, dass wenn wir lang genug die richtigen Dinge tun, wir eine Ernte haben, wie es Galater 6, Vers 9 und 10. Satans größter Vorteil ist, dass viele Menschen nicht an seine Existenz glauben. Wenn du die Bibel aber liest, dann wirst du erkennen, dass Jesus die Existenz des Teufels sehr ernst nimmt. Er spricht von ihm mehr als einmal. Er bekämpft ihn die ganze Zeit. Und zwar immer mit dem Ergebnis seines Sieges. Was uns zeigt, dass der Satan für Jesus nie ein Gegner war. Er war eine Kreatur, ein geschaffenes Wesen. Wie wir auch, wenn auch das Herrlichste bis dahin. Ein Engel wird er genannt, ein Luzifer. Der schönste, mächtigste Engel, den Gott geschaffen hat. Der sich überhob und fiel. Und seitdem versucht er andere zur selben Sünde zu verführen. Überheb dich über Gott. Sei dein eigener Gott. Und so weiter. Es gibt so viele Formen von dieser Sünde heute, dass wir sie gar nicht alle aufzählen können. Nun, was macht Jesus? Ich möchte euch drei Bibelstellen vorlesen, wo er uns definiert, was die Quelle von Krankheit und Leid ist. Im Johannesevangelium 3, Vers 8 steht: Hierzu wurde der Sohn Gottes offenbart, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Welche Werke? So ist es. In Apostelgeschichte 10, 38 steht: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht, alle die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihnen. Von wem waren die Leute überwältigt und in Form von Krankheit sichtbar? Vom Teufel. Und noch eine Schriftstelle, Lukas 13, 16. Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Eine verkrümmte Frau. Wer hat sie gebunden, 18 Jahre? Der Satan. So, jetzt erklär mir doch mal, warum die Christen sich so schwer damit tun, Krankheit und Leid einer eindeutigen Adresse zuzuordnen. Warum immer noch diese Gerüchte in unserem Land sind, Gott lässt Krankheit zu, Gott schickt sie, um dich zu prüfen. Und all diese völligen Irrtümer und Lügen. Warum sind sie da, wenn nicht dazu abzulenken? Solange ich den Feind nicht kenne, kann ich nichts gegen ihn tun. Solange ein ganzes Volk davon überzeugt ist, dass der Teufel nicht existiert oder wenn er existiert, er doch nicht wirklich diese Dinge tut, sondern die kommen ja von Gott. Wie will ich dagegen angehen? Ja, was ist mit Ernährung? Was ist mit mangelnder Bewegung? Ja, sicher, wir begünstigen Krankheit durchaus. Aber wer ist die Ursache? Manche Christen spielen ihm zu, trinken Alkohol, rauchen Zigaretten. Ja klar, ich habe gute Leute beerdigt, die noch hier sein könnten, weil sie ihm zugespielt hatten. Sie liebten Jesus, aber sie waren nicht konsequent. Sie verschenkten viele Jahre ihres Lebens. Nun, das ist an jedem selbst. Ich bin nicht euer Vormund. Ich kann euch nicht sagen, dürft ihr nicht, sollt ihr nicht. Dann wären wir ja eine Sekte oder irgendwas sonst. Jeder muss das selbst entscheiden. Ich kann nur erklären, was das Wort uns sagt und was es uns empfiehlt. Jeder Einzelne von uns trifft Entscheidungen. Und jeder Einzelne zahlt auch den Preis. Sind es gute Entscheidungen? Es ist ein guter Preis und ein gutes Ergebnis. Und ansonsten eben nicht. Nun lasst uns nochmal anschauen, wie wir aus Glauben krank sein können, werden und bleiben können. Aus Glauben an unbiblische Aussagen. Zum einen, wir können den Willen Gottes in Frage stellen. Ich habe eben das angedeutet. Es gibt so etwas wie ein Leidens- und Armutsevangelium in dieser Welt. Und nach meiner Beobachtung, zumindest in unserem Land, glauben das wesentlich mehr Menschen als das Evangelium Jesu Christi, das ein gutes ist, das von einem guten Vater spricht. Ich habe gestern über die Vaterliebe Gottes gesprochen am Bevo. Ich habe erzählt, dass Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn nicht gegeben hat, um uns irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern er hat es gemacht, um uns vorzustellen, wie der Vater ist. Er sagte, wer mich kennt, der sieht den Vater. Und wenn Jesus wie der Vater ist, den wir doch sehr ausgiebig vorgestellt bekommen, dann haben wir ein ziemlich klares Bild von der Güte des Herrn. Jesus hat nie jemanden krank gemacht, nicht eine einzige Person. Aber er hat Hunderte, Tausende, Zehntausende damals schon geheilt. Leute, die die Bibel nicht als göttlich inspiriert annehmen, müssen Schwierigkeiten damit haben, den Satan für Krankheit verantwortlich zu machen und Gott für alles Gute. Natürlich. Ich habe über das Lebenskonzept gesprochen vor 2-3 Jahren. Ich finde es nach wie vor als eine meiner wichtigsten Predigten, die ich hier gehalten habe. Weil wir alle haben ein Konzept. Und dieses Konzept bestimmt die Grenzen unseres Seins, unserer Erwartung, unseres Glaubens und der Möglichkeit, Dinge zu empfangen. Ist das Lebenskonzept nicht klar, ist dein Leben nicht klar. Zu meinem Lebenskonzept und zu dem, was ich als das Lebenskonzept aus der Bibel her betrachte, gehört die Bibel als inspiriertes Wort Gottes untrennbar dazu. Ja, es gibt Leute, die greifen das Buch an und das Buch und sagen, das war anders und das muss anders gewesen sein, das hat vielleicht doch jemand anderes geschrieben. Und ach, wisst ihr, wenn ich anfange, einen Buchstaben aus dem Wort rauszunehmen, dann ist das ganze Buch gefährdet. Dann habe ich kein Fundament mehr. Ja, was, wenn du dich irrst? Habe ich in meiner Predigt ausführlich drüber gesprochen, sogar in meinem Buch drüber geschrieben, wenn ich mich irre. Leute, ich sage euch, ich habe gar nichts zu verlieren, wenn ich mich irre. Aber ich habe alles zu gewinnen. Jeden Tag. Nicht nur irgendwann am Ende, jetzt schon jeden Tag. Ich gewinne ein Leben, was es wert ist, gelebt zu werden, weil das Lebenskonzept klar ist. Ich möchte euch so ermutigen, macht es klar. Ihr müsst nicht alle Fragen beantworten. Manchmal kommen Leute zu mir und wollen Fragen beantwortet haben und sage ich, sorry, kann ich dir nicht beantworten. Ich bin versucht, das zu tun, aber ich widerstehe in Jesu Namen. Weil ich bin nicht Gott. Ich verstehe auch nicht alle Dinge. Aber ich habe mich entschieden, Gott, dir folge ich nach. Und was ich nicht verstehe, lasse ich stehen. Ich beschäftige mich mit den Dingen, die ich verstehe. Und da gibt es eine ganze Menge mehr, als ich bisher schon ständig lebe, wisst ihr? Das Leben ist viel zu kurz, um die ganze Bibel, das alles, was man verstehen kann, schon umzusetzen. Warum soll ich mich intellektuell mit Fragen beschäftigen, die weder mir noch irgendjemand sonst wirklich weiterhelfen und mich nicht auf das stürzen, was Gott mir hingelegt hat und sagt, das ist hier für dieses Leben relevant. Dann richte dich danach. Glaube das, lebe das und erlebe, wie das funktioniert. Heilung ist ja ein Aspekt davon. Preis sei Gott, allein hiermit könnte man Leben verbringen. Leuten über Heilung was zu erzählen, mit Leuten zu beten. Es sind so viele Kranke, du kommst nie zum Ende. Fang doch mal damit an. Und erlebe, wie Gott das dich dazu stellt und wie immer wieder Dinge passieren, wo du sagst, wow, amazing. Es gibt Leute, die glauben der Furcht mehr als dem Wort Gottes. Es gibt auch eine Anti-Erwartung von göttlicher Heilung, wo Leute eben wirklich vom Gegenpol ausgehen. Gott schickt Krankheit, er lässt sie zu. Gott ist machtlos gegen Krankheit, glauben einige. Es gibt Bilder beim Armdrücken, Gott gegen den Teufel. Leute, das dümmste Bild, was ich je gesehen habe. Der Teufel würde auf diesem Bild nicht mal zu sehen sein. So klein ist er im Vergleich zu Gott. So unwesentlich, so eine Mikrobe, wisst ihr, nichts. Gott ist es egal, was auf der Welt geschieht, glauben einige. Oder er existiert nicht. Ja, natürlich, jeder kann das glauben. Und jeder wird erleben, was er glaubt. Das ist die traurige Wahrheit. Und dann gibt es etwas, und das möchte ich hier ein bisschen näher betrachten, krank aus Glauben an unbiblische Aussagen, nämlich falsch verstandene Schriftstellen. Und das begegnet mir immer wieder auch im Gespräch mit Christen hier und in anderen Gemeinden, wo ich diene. Die Bibel sagt, ich zitiere jetzt F.F. Boothworth, auch einer der großen Heilungsevangelisten. Christus der Heiler ist wohl sein prominentestes Buch. Ist auch schon die 100 Jahre her, dass er das geschrieben hat. Er schreibt, die Bibel sagt, Der Glaube kommt aus der Predigt, aber heutzutage, das ist 100 Jahre her, ist es oft so, dass der Glaube durch die Predigt eher verschwindet, durch die Predigt dieser törichten Lehren, dass Gott Krankheiten schicke oder zulasse. Du hast recht, F.F. Boothworth. Genau so sieht's aus. Leute glauben, was sie glauben wollen. Oder was sie eben vorgelebt bekommen oder vorerzählt. Vom Rallye-Lehrer, vom Pfarrer oder von wem auch immer. Mögen wir Leute sein, die die Wahrheit verkünden über diesen Bereich. Denn unser Volk muss das hören. Viele würden nicht oder nicht so sterben, wie sie es tun, würden sie von diesen Wahrheiten wissen. Dieser Gottesdienst würde niemals in diesem Raum stattfinden können, wenn Limburg auch nur ahnen würde, was unser Herr tun will. Die Stadthalle würde nicht reichen. Wir müssten neue Säle bauen, weil wir so viele haben, die das brauchen, was wir hier erzählen, aber die es nicht glauben, weil sie anders aufgewachsen sind, andere Theologie verinnerlicht haben und nicht wirklich glauben, dass Gott so gut ist und auch noch so kraftvoll, dass er das nicht nur tun will, sondern tun kann. Jesus betete nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Den Willen Gottes zu kennen, war nicht nur für Jesus wesentlich. Er ist es genauso für uns. Weil ihn nicht zu kennen oder falsch zu vermuten, gehört zu den meiner Meinung nach tragischsten Dingen auf diesem Planeten. Menschen, die am Ziel vorbeileben. Solche Menschen haben Kreuzzüge angeführt, haben katastrophale Fehler gemacht, haben Massensuizide angeregt in ihren Gruppen und all die Dinge, wir wissen um dieses. Den Willen Gottes zu kennen ist wesentlich. Und der Wille Gottes ist festgehalten in seinem Wort. Und Leute, wenn dir irgendwann irgendjemand was erzählt, was der Herr ihm oder ihr gesagt hätte und was sein Wille wäre und du findest es nicht bestätigt im Wort Gottes, glaub es nicht. Glaub es nicht. Ich sage nicht, dass es nicht weitere Ausführungen, weitere Methoden gibt, die der Herr heute anwendet. Das ist sicher. Aber die Werte haben sich nie verändert. Wenn wir heute Leute versuchen zu erreichen durch modernere Gottesdienste, durch modernere Medien, dann ändern wir sehr wohl die Medien, aber niemals den Inhalt. Evangelium ist Evangelium, bleibt Evangelium und wird immer Evangelium sein. Einer der größten Flüche der ganzen Bibel ist auf die gelegt, die dort etwas verändern. Okay, lasst uns anschauen, was für die Missverständnisse durch falsch verstandene Schriftstellen existieren. Fangen wir mit Hiob an. Oh, Hiob. Für manche ist das die schwärzeste Stunde im Jahr, wenn im Bibelleseplan Hiob an die Reihe kommt. Ich war gerade da, ich habe es auch gerade hinter mir. Das älteste Buch der Bibel, man sagt etwa 2100 Jahre vor Christi ist es geschrieben worden, in der Zeit von Abraham, Isaak und Jakob. Und das alleine gibt uns schon einige sehr wichtige Hinweise auf das richtige Einordnen der Wahrheiten, die dort geschrieben stehen. Wir wissen, es war noch keine einzige Verheißung Gottes schriftlich niedergelegt, auf die sich Hiob oder irgendeiner seiner Zeitgenossen hätte berufen können. Wir können heute die Bibel rausholen und sagen, da steht aber, durch seine Wunden bin ich geheilt. Alles klar, da steht, er sandte sein Wort und heilte mich. Da steht, du die richtigen Dinge, beständig und du hast Erfolg. Können wir heute machen. Wir haben diese und viele andere Bibelstellen. Hiob hatte nichts. Er hatte eine Beziehung zu Gott, die anders war als die, die wir heute haben können. Eine, die nicht mal mosaisch war. Die also noch lange vor dem mosaischen Gesetz, noch vor den 10 Geboten stattfand. All diese Dinge existierten noch nicht. Hiob kannte weder den alten noch den neuen Bund, der Heilung hier für alle einschließt. Er konnte diese Dinge nicht für sich in Anspruch nehmen. Er lebte definitiv in einer anderen Zeit. Jesus war noch nicht für unsere Sünden und für unsere Krankheiten gestorben. Ein ganz wesentlicher Faktor. Ein Riesenunterschied. Immer wenn Hiob herangezogen wird, um Leiden zu bestätigen als Willen Gottes. Leute, geht einen Schritt zurück, wenn ihr sowas hört. Das ist Vermischung von alttestamentlicher mit neutestamentlicher Lehre, die nicht zulässig ist. Dann hätte es keinen neuen Bund geben müssen. Diese Dinge sind zu trennen und getrennt zu betrachten. Eine Bündnisbeziehung ist einzigartig. Und die Bündnisse im alten Bund waren völlig anderer Natur als das Bündnis, das uns Jesus Christus gegeben hat. Durch dieses Bündnis mit Jesus wurde etwas geschaffen, was es nie vorher gab. Etwas völlig Neues. Jesus übernahm nämlich durch dieses Bündnis die Rolle des himmlischen Strafverteidigers. Jesus schuf einen Präzedenzfall, der in der Geschichte nie vorher verfügbar war. Durch seinen Tod am Kreuz schuf er eine Gerechtigkeit, die uns alle umkleidet, wenn wir ihm nachfolgen. Wenn Jesus jemanden von uns sieht, oder der Vater jemanden von uns sieht, sieht er nicht den alten Sünder, der wir waren. Er sieht die Gerechtigkeit Gottes. Ja, wie? Aber ich habe doch heute den Fehler und gestern den Fehler. Ja, er sieht die Gerechtigkeit Gottes, weil du in Christus bist. In Christus. Und er in dir. Und das ändert alles. Der neue Bund ist das größte Geschenk an die Menschheit. Durch den Tod Jesu überhaupt erst möglich. Wir wissen auch, dass Hiob das traf, was er fürchtete. Ich erspare jetzt hier genau Details. Ihr habt die Predigt von Iris vielleicht noch im Kopf. Sie hat ja da länger drüber gepredigt. Es steht im Wort Gottes drin. Das, was er fürchtete, traf ihn. Wir wissen um die Macht der Furcht, auch im neuen Bund. Weil Furcht hebelt Glauben aus. Ich entscheide immer, wen ich mehr fütter, die Furcht oder den Glauben. Und derjenige ist schneller in meinem Leben, ist stärker, wird die Richtung vorgeben. Hiob lernte seine wichtigste Lehre, die er im 42. im letzten Kapitel wie folgt ausdrückte. Hiob sagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wir wissen, dass dennoch, trotz all dieser fehlenden Möglichkeiten, die Hiob hatte, zum Schluss ein riesiger Segen auf ihn kam. Wir können Vermutungen anstellen, dass seine Kinder wahrscheinlich eben nicht so heilig gelebt haben wie er. Warum sollte er sonst ständig geopfert haben, wenn die eine Feier hatten? Also, wir wissen nicht, was da los war. Das sind jetzt Theorien. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie die Ernte ihrer Aussaat bekommen haben. Aber Hiob hat die Ernte seiner Aussaat bekommen. Nicht sofort. Oh, er hat erst mal erkennen müssen, dass die besten Freunde die übelsten Feinde waren. Die ihm so viel Müll erzählt haben, dass er fast nicht mehr ist. Der, oh, ich die Typen höre. Ich das lese, denke ich, ihr, ah. Dass ihr überhaupt eine Seite in der Bibel bekommen habt, wisst ihr? Aber das steht für so viele Menschen. Wisst ihr, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. Dann bist du bedient. Ja, wir brauchen die anderen Freunde, wisst ihr, die bei Jesus zu sehen waren. Diese vier verrückten Freunde, weißt du, die den Gelähmten auf der Bahre übers Dach, das er abgedeckt haben, dann nach unten ließen, damit er ja noch vor Jesus kam. Die Art von Freunden brauchen wir. Weißt du, nicht die uns sagen, ey, du bist nur wegen deiner Sünde, weil du so schlecht bist, du bist ein Heuchler. Das sagen die dem alles, ständig. Du lügst ja, du hast ja keine Ahnung, du bist ja der Schlimmste von allen. Die sagen ihm genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich gemacht hat, wofür er stand. Er war ein guter Mann. Er hat die Armen beschützt, er hat den Leuten was gegeben, hat seine Angestellten gut behandelt. All diese Dinge waren da. Und er bekommt das Gegenteil gesagt, weil die brauchten ja eine theologische Erklärung. Ja, Moment, wenn es jemand schlecht geht, muss er schlecht sein. Bis heute haben wir das, auch in Gemeinden höre ich das manchmal. Ja, der ist bestimmt so krank, weil Vorsicht, oh, Vorsicht, Vorsicht. Du hast keine Ahnung, was die Ursachen sind. Ich habe keine Ahnung, was die Ursachen sind. Und immer wenn du denkst, du würdest es verstehen, halt den Mund. Du dienst niemandem damit. Es sei denn, es ist jemand, der dein Jünger ist und kommt zu dir und sagt, du hast du einen Eindruck. Dann kann man sagen, es ist nur so ein Gedanke, kann da was dran sein. Okay, dann ist jemand offen, was zu hören. Ansonsten schlägst du ihm noch eins drauf. Ja, übrigens, du bist jetzt schon 5 Jahre krank an der Krankheit. Also du kannst ja wohl nicht wirklich mit Gott ehrlich sein. Du bist bestimmt ein Sünder. Irgendwo hintenrum. Reinhard Bunke hat mal so richtig heftig reagiert, als jemand kam. Ist jemand gestorben in seinem Dienst. Am Unfall, Autounfall in Afrika, ein LKW-Fahrer. Und dann kamen Leute, die ihn finanziell unterstützen, sagten, da muss Sünde in deinem Team sein, wenn sowas passiert. Da sagt er, hey, wir geben unser Leben für all das und ihr mit euren Kröten, ihr kommt jetzt und wollt uns erzählen, wir haben Sünde im Team, weil jemand mit seinem Leben bezahlt hat, um das Evangelium zu verkündigen. Hä? Wisst ihr? Unser Denken ist manchmal nicht geheiligt. Ich mag den Schluss von Hiob. Heute ist er bekannt als der reichste Mensch seiner Zeit. Wir wissen, dass seine Krankheitszeit etwa ein Jahr dauerte. Und ich habe das hier schon mal gesagt, ich stelle mir das immer wieder vor, wie so ein Zeitreisender Hiob besucht, so irgendwann ein paar Jahrzehnte später, nach dieser Krise. Und sagt, oh, da bist du der arme Hiob. Und Sie kommen rein in ein palastähnliches Gebäude und da stehen die Diener und die hofieren den Hiob und er sitzt auf einem thronähnlichen Stuhl und gibt dir eine Audienz und du kommst da rein als Zeitreisender und boah, ich habe von dir gelesen, du bist ja echt so ein armes Schwein. Du tust mir so leid mit deinen Geschwüren und so und deine Frau, die sagt, stirb doch und dann die Freunde und was die alles über dich sagen und du bist echt, dass du so verletzt sein musst, ich kann das gut verstehen. Und dann sitzt da dieser Hiob, sagen wir mal mit 100 oder so, sitzt da in seinem Stuhl, ist fit wie ein Turnschuh und kratzt hier im Kopf. Und sagt, ach, warte mal einen Moment. Wovon sprichst du gerade? Ey, wir haben doch die Bibel, wir haben das alles gelesen. Ganz dickes Buch, wo drin steht, wie schlecht es dir so ging und geht. Und mir schlecht? Warte mal, kommt der Kassierer. Wie viele Schafe haben wir? 14.000. Okay, wie viele Kamele? 6.000. Und Rindergespanne? 1.000. Der sagt auch, ich hätte keine Söhne und Töchter mehr. Wie viele habe ich? 7 Söhne, 3 Töchter? Okay. Und sind meine Töchter irgendwie hässlich? Nein, das sind die hübschesten im ganzen Land. Wovon spricht er? Hol mal die Tagebücher. Und dann nach ein paar Tagen forschen, irgendwann so weit, weit hinten. Ja, stimmt, vor 68 Jahren, da war mal ein Jahr. Das war nicht so einfach. Stimmt, ja, jetzt fällt es mir so langsam wieder ein. Aber hey, das ist so lange her, wieso sprichst du noch davon? Stell dir das vor, der Mann lebte nach dieser ganzen Geschichte 140 Jahre. Danach. Ich meine, weißt du noch, was vor 70 Jahren gerade so aktuell war? Durch was für eine schwierige Zeit du gerade vor 70 Jahren gegangen bist? Du ahnst, was ich meine, ja? So, wir lesen das und haben das immer im Ist-Zustand. Ja, der ist durch eine schwere Zeit durch. Aber ich könnte dir auch von einem Jahr erzählen, wo ich durch eine schwere Zeit durchgegangen bin. Und du wahrscheinlich auch. Aber schleppen wir das jetzt immer vor uns her übrigens. Ich bin der mit dem furchtbaren Jahr. Ey, danach ging das Leben weiter. Und ich sag dir, es ging gut weiter. Bei mir und bei dir offensichtlich auch, weil wir sind immer noch da. Du bist immer noch da. Du hast die Krise hinter dir, die vielleicht in deiner Ehe war. Oder in deiner Arbeit oder mit deinen Finanzen. Du bist immer noch da. Preis sei Gott. Du wirst nicht jedem davon erzählen, wie schlecht es dir vor 10 oder 15 oder 20 Jahren ging. Das hört ja auch keinen. Du willst ja die Dinge aussprechen, die du haben willst. Zum Schluss heißt es, er starb alt und der Tage satt. Ich finde es ein Happy End. Ich mag Happy Ends. Okay, das war Hiob. Ich hoffe, Hiob ist für euch jetzt nicht mehr ganz so bedrohlich in Zukunft wie bisher. Wir lernen da eine sehr wichtige Wahrheit, nämlich Gott zu vertrauen lohnt sich immer. Und all die anderen Dinge sind aus einer anderen Zeit und auch eigentlich für eine andere Zeit geschrieben. Weil wir haben den neuen Bund. Und der alte Bund erklärt uns, wie dankbar wir jeden Tag sein sollten für den neuen, den wir haben. Deswegen ist das Alte Testament nicht aufgehoben und nicht weggelassen worden aus der Bibel, sondern es steht drin, damit wir sehen, boah, was haben wir so gut. Wisst ihr, dass im neuen Bund alle Segnungen des alten Bundes übernommen wurden? Könnt ihr euch jetzt theologisch alles nachweisen? Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, was ist so? Alle Segnungen des alten Bundes sind drin im neuen. Aber der Fluch ist draußen. Das, wenn nicht dann, ist draußen. Das ist gute Nachricht, wisst ihr? Und wir sehen im alten Bund immer den Fluch mit dabei. Ja, wenn solange das Volk Gott nachfolgt, alles wird gut. Wenn nicht, Versklavung, Tod, Krankheit. Ja, das war alter Bund. Der hatte auch seine Berechtigung. Der war besser als kein Bund. Weil Gott war mit diesem Volk damals. Und der hatte ein gutes Ziel. Aber wir haben heute den neuen Bund. Leute, der ist viel besser. Okay, ich muss weiter. Paulus, Dorn im Fleisch. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Eine der ganz großen Fragezeichen, die manche Christen mit sich rumschleppen und sagen, ja, wie kann denn Gott wirklich Heilung wollen? Paulus hatte doch den Dorn. Und zwar heißt es in 2. Korinther 12, 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So, wir reißen gerne den einen Part raus, wo drauf steht, ja, dass Schwachheit kommt seine Kraft zur Vollendung, heißt es in einer anderen Übersetzung, und vergessen ganz den Zusammenhang, dass Gott hier etwas zugelassen hat, von dem viele glauben, es ist Krankheit. Der Dorn im Fleisch. Oh, der Dorn. Nun, wenn du das weiter studierst und dieses Wort, Dorn oder Pfahl oder Stachel wird es übersetzt, dann kommst du darauf, dass an anderen Bibelstellen, zum Beispiel im 4. Mose 33, 55, in Josua 23, dieses Ding, Pfahl, Dorn, Stachel, immer symbolisch für Personen steht. Dasselbe Wort. Im Josua 23 zum Beispiel, die Kanaaniter waren dort als Dorn im Fleisch bezeichnet. Es wird in jedem Fall deutlich gesagt, für wen der Stachel oder Dorn steht. Außer hier. Hier wird keine Person damit direkt in Verbindung gebracht. Das griechische Wort für Angelos, also Engel, was hier ja übersetzt wird, ein Engel Satans, der diesen Dorn darstellt, wird 188 Mal in der Bibel verwendet, dieses Wort, dieser Begriff. 188 Mal. 181 Mal davon wird es wortwörtlich als Engel übersetzt. 7 Mal als Bote. In jedem Fall bezeichnet dieses Wort eine Person, niemals eine Sache oder eine Krankheit. Paulus wurde definitiv von einem Engel Satans geschlagen. Das können Pharisäer gewesen sein, die ihn um seines Dienstes willen verfolgten, vielleicht vorgereist sind, und das wissen wir, dass das passiert ist, und andere Städte gewarnt haben, da kommt der Paulus, das ist ein Sektierer, das ist ein ganz Übler, dem müsst ihr direkt Feuer geben. So Personen mag es gegeben haben, vielleicht wie Paulus ja selbst einer war vorher. Vielleicht erntete er hier ein Stück weit alte Saat. Es könnten auch geistige Mächte, die andere Menschen gebrauchen, um Paulus Schwierigkeiten zu bereiten gewesen sein. Nun, kurz nach seiner Bekehrung bekam Paulus durch Ananias gesagt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Paulus bekam diese Verheißung tatsächlich am Tag seiner Berufung sozusagen mit auf den Weg. Und zwar nicht durch Krankheit, sondern durch Verfolgung, die Paulus auch bei seinen Schlägen aufzählt. Er gibt ja eine sehr genaue Wiedergabe, was er alles erlitten hat. Gesteinigt, gefoltert, ausgepeitscht mehrfach, rausgejagt, Schiffsbruch und so weiter. Paulus hatte die Christen von einem Ort zum anderen verfolgt und nun begann er selbst diese Verfolgung und noch schlimmere zu erleben. Ich bezeichne auch das als Gesetz von Saat und Ernte. Manche alte Saat holt uns auch noch nach unserer Bekehrung ein. Ich sage nicht, dass das Gottes Wille ist. Es sind einfach Gesetzmäßigkeiten, die noch eintreten. Aber je mehr neue Saat ich aussehe, desto weniger alte kommt noch hoch. Desto mehr neue und gute Dinge passieren mir. Lass dich nicht irritieren, wenn du dich erst vor kurzem bekehrt hast und du lebst noch seltsame Dinge. Das hört auf, weil du dich verändert hast. Weil du ab jetzt andere Dinge tust. Weil du die Dinge anders tust. Und weil du eine andere Ernte aufbaust. Jeder Landwirt weiß das. Zwischen Saat und Ernte liegt nicht nur ein Tag. Das sind Monate, je nach Dingen manchmal sogar Jahre. Und noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Glaube an ungöttliche Aussagen, göttliche Heilung wird kaum gepredigt und Gebet hierfür wird kaum angeboten. Ich nehme hier inzwischen eine Änderung wahr, zumindest im Bereich der pfingstlich-charismatischen Gemeinden in Deutschland. Da passieren interessante Sachen. Und das hat nicht zuletzt auch mit Leuten wie Bill Johnson und Randy Clark zu tun, deren Einfluss hier in Deutschland sehr stark geworden ist. Wo früher Bill Hybels den größeren Einfluss hatte, der jetzt eben über Heilung nichts sagte, andere gute Themen verkündigte, da kommen jetzt auf einmal Heilungsevangelisten rein, wie eben diese beiden Männer und auch andere, die zunehmend auch in Deutschland ihre Bücher rausbringen. Und jemand bezeichnete kürzlich Bill Johnson als den einflussreichsten Christen dieser Zeit, weil er über Fernsehen, über Videos, über alle möglichen Medien ständig und überall präsent ist, vor allem auch über seine Bücher. So, ich glaube, hier verändert sich was. Sogar in der evangelischen Landeskirche verändern sich hier die ersten Dinge. Zögerlich, langsam, die vorher auf Willow gefahren sind, fangen an, auch diese Bücher zu lesen. FWGs weiß ich, da passieren Dinge. Und ich habe Hoffnung, dass das zunimmt. Aber es gibt immer noch einen großen Mangel in unserem Land, dass göttliche Heilung klar gepredigt wird. Sobald Leute diese Klarheit bekommen, und ich kriege relativ viele Rückmeldungen, dass das hier eben passiert, und sagen, hier habe ich wirklich klar verstanden, Heilung ist immer Gottes Wille. Das alleine hilft mir, meinen Glauben sich zu konzentrieren auf den Empfang meiner Heilung und nicht immer noch denken, oh, was, wenn es nicht Gottes Wille ist? Was, wenn nicht? Wisst ihr, was dann passiert? Der Glaube zerstreut sich. Die Kraft geht verloren. Und es passiert unterm Strich oft gar nichts. Weil ich bin ja nicht sicher, weil wenn es nicht Gottes Wille ist, der will, dass ich krank bin, wie kann ich dann darauf glauben und im Glauben etwas in Anspruch nehmen, was Gott vielleicht ja gar nicht will. Wir müssen verstehen, dass Heilung und Gesundheit ursprünglich und ganzheitlich Gottes Wille und Plan sind für jeden Menschen. Er hat nie geplant, dass Menschen an Krankheit sterben. Wir sterben alt und lebenssatt. Das ist in Ordnung. Es gibt einen Zeitpunkt, und ich glaube, dass der normal ist, wenn man älter wird. Ich höre das auch immer wieder von älteren Geschwistern, wo man nicht mehr so wild auf dieses Leben hier ist. Wo man merkt, hey, der Reiz dieses Lebens verliert sich langsam. Und man freut sich auf das, was danach kommt. Man ist bereit, sagt, hey, der Herr mich heute holt. Ist das so, wo der junge Mensch denkt, ich will doch erst noch leben. Ja klar, soll ja auch so sein, dafür ist das Leben ja geschenkt. Wir sollen dieses Leben genießen, aber dann kommt irgendwann der Tag, wo wir sagen, jetzt geht's heim. Kommt der Tag, wo wir da oben mehr Leute treffen, als wir hier unten noch kennen. Mir schrieb mal eine alte Gräfin, die sagte, die Zahl derer, die mich noch duzen, die sind sehr, sehr klein geworden. Ja, das kennen wir als junge Menschen, wie wir ja alle noch sind, noch nicht wirklich, aber die Zeit mag kommen und dann lassen wir gerne los und sagen wir, Gott, ich bin bereit, ich freue mich. Es geht weiter, das Leben hier ist nur ein Vorgeschmack dessen, was kommt. Okay. Lass uns nochmal in Gottes vollkommenen Plan reinschauen. Im alten Bund war Gott schon als der Heiler bekannt. Jahwe Rapha ist einer seiner Bundesnamen, das bedeutet der Herr, dein Arzt. Warum sollte er sich Arzt nennen, wenn er nicht heilt? Im Psalm 103 steht, der da vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er war bekannt in Israel als der, der heilt. Wow, cool, damals war er schon der Heiler. Ja, nur es war alter Bund. Es galt eben auch nur für Israel. Heute ist er unser Heiler. Die Amis sagen so schön, the healer is in the house. Der Arzt ist im Haus. Hey, gut, der Arzt ist hier. Im Jesaja 53, Vers 3 bis 5 wird von dem Heiler berichtet. Und zwar von der Instandsetzung, der Installation, der Heilung für alle Menschen. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Auf diese Stelle konzentrieren wir uns seit Jahren. Seit das in unseren Geist gefallen ist, Iris und mir und meine Mama und die schon länger dabei, das lässt uns nicht mehr los. Der Heiler ist angekommen und er hat sich nicht verändert. In der Interlinearübersetzung steht der Vers 4 folgendermaßen. Für wahr, er hat unsere Krankheiten ertragen und unsere Schmerzen hat er getragen. Schmerzen, das Wort im Hebräischen ist Koli, Kolik kennen wir auch in Deutsch, geht von seiner Abstammung her auf Shalah, das heißt schwach, krank oder geplagt zu sein. 12-mal wird dieses Wort mit Krankheit übersetzt, 7-mal mit Leiden und 4-mal wird es mit Bekümmernis übersetzt. Das Wort Leiden, Makob im Hebräischen, bezieht sich auf spürbare, körperliche Schmerzen. Es ist nicht die seelische Pein gemeint. Wir müssen die Worte im Kontext verstehen. Dann verstehen wir, es geht hier nicht um, die Seele wird gerettet. Das ist nur der eine Part. Der andere Part hat massiv und direkt mit unserem Körper zu tun. Für wahr bedeutet wörtlich unbedingt oder auch jenseits des geringsten Zweifels. Für wahr, er trug. Ertragen ist der Begriff Nasa. Und dahinter steckt die Bedeutung von tragen im Sinne von Strafe für etwas zu erleiden. Damit wird die Verbindung zwischen Sühne und gleichermaßen Krankheit und Missetat hergestellt. Und das Wort getragen, Hebräisch Sabal im Vers 4, wird verwendet, um Schmerzen und Leiden und in Vers 11 nachher später auch noch Übertretungen auf die Schulter zu nehmen und zu transportieren. Das ist, was er getan hat. Das ist ganz pragmatisch körperliche Heilung, die hier als Verheißung zur Verfügung angekündigt wird damals noch und zur Verfügung gestellt wird im neuen Bund. Tatsächlich, es ist wirklich wahr. Jesus meinte den Körper. Nun, wie komme ich da drauf? Nun lesen wir Matthäus 8. Matthäus 8, 16 und 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Krankheiten und trug unsere Krankheiten. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und dann gab es noch diesen Petrus, der dieselbe Schriftstelle aus Jesaja 53 ebenfalls wiederholte. Er sagt, das auch im Zusammenhang direkt von Heilung, genau wie Jesus. Als Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat, ja, der erste Papst war verheiratet, steht diese Schriftstelle als Erklärung. Jesus erklärt, was er hier tut. Er sagt, ja, das steht doch im Jesaja-Brief schon drin, was ich machen würde, dass ich Krankheiten heile. Schau, das Fieber ist weg. Eine Krankheit, die normal langwierig, manchmal sogar tödlich war, wurde innerhalb von einem Augenblick so geheilt, dass diese Frau, ältere Frau wahrscheinlich, nicht nur wieder fit war, sondern die konnte Essen kochen für seine ganze Mannschaft. Das alleine zeigt uns, wie spontan diese Heilung war. Ja, wir wissen sonst, Heilung braucht manchmal auch wieder Wiederherstellungszeit, das kann dann auch mal länger dauern. In dem Fall war das ein Atemzug. Halleluja. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Jesus vergab zuerst die Sünden, weil das die wichtigere Sache ist. Wenn wir Heilungsgottesdienst heute haben, dann ist Heilung nur die zweitwichtigste Sache. Denn was nützt es jemandem, wenn er geheilt in die Hölle geht? Wenn er geheilt nach diesem Leben woanders aufwacht, als er gerne möchte, was nützt die Heilung dann? Nicht viel. Aber wenn ich geheilt werde und meine Seele gerettet ist und ich weiß, in diesem Leben brauche ich vor nichts mehr Angst haben. Weder vor Krankheit noch vor Tod. Das eine hat der Herr schon erledigt und wenn das andere kommt, sage ich, hier bin ich. Du bist mein Transportmittel in den Himmel. Gute Sache, oder? Ja? Ich kann jetzt viele Bibelstellen zitieren, ich will zwei, drei vielleicht nur lesen. Matthäus 4, 23. Und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das zeigt uns, dass er nicht so selektiv vorging. Ja, der hat es verdient, den heile ich mal. Und dem dient die Krankheit noch, lass ich mal. Wenn Gott Krankheit gebrauchen würde im neuen Bund, um Menschen irgendwas beizubringen, wie hätte Jesus alle heilen können? Erklär es mir. Er wäre ja ungehorsam seinem eigenen Vater gegenüber. Das wäre er nie gewesen. Matthäus 8, 16. Und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Oder Matthäus 14, 36. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Alle. Da kannst du deinen Namen dazu schreiben. Du bist keine Extrawurst. Nur bei dir macht er keine Ausnahme und lässt dich krank. So ist er nicht. Alle. Matthäus 15, 30. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. So dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Und noch einer geht noch. Apostelgeschichte 10, 38. Und diesen Jesus von Nazareth, gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Halleluja. Halleluja. Wir dienen einem Gott, der alle heilen möchte. Ich fasse zusammen. Die Quelle von Krankheit hat massiv mit Satans Herrschaft in dieser Welt zu tun. Viele Kranke sind krank aus Glauben an unbiblische Aussagen. Sie glauben an einen machtlosen oder unberechenbaren Gott oder sie verleugnen seine Existenz. Sie haben einfach keine Erkenntnis dessen, was Gott in seinem Wort selbst über sich sagt. Als wir als Familie das vor 28 Jahren rausfanden, meine Mama als Erste, veränderte das für unser Leben alles. Alles, alles, was wir bis dahin dachten, glaubten, für richtig hielten, wurde hier auf die Probe gestellt. Als wir das erste Mal das Buch Biblische Heilung von Kenneth E. Hagin lasen, veränderte das bis heute unser Denken über Heilung. Und ich bin so dankbar, dass Gott diesen Mann und andere gebraucht, um das Wort des Glaubens zu verbreiten und dadurch viele, viele Leben gerettet hat und bereichert hat, allein durch Heilung. Wie viel Heilung haben wir schon erlebt, auch wir in der Familie? Preis sei Gott. Ist nicht immer einfach, ist auch nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Aber Leute, fangt nie an, deswegen Heilung auszuschalten aus eurem Leben. Nur weil du vielleicht mit der Sache schon ein paar Jahre rumkrebst und denkst, sie müsste doch längst erledigt sein. Es liegt nicht an Gott. Punkt. Ausrufezeichen. Ja, bin ich denn schuld? Das weiß ich nicht. Das sage ich auch gar nicht. Die Schuldfrage ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir die Ausrichtung auf den Heiler behalten und nicht uns ständig drehen. Ich habe Leute, die haben sich ständig um sich gedreht. Wo ist noch eine Sünde? Wo ist noch eine Sünde? Wo ist noch eine Sünde? Und da war nichts mehr. Und trotzdem kam die Heilung nicht. Und was ist dann? Glaub weiter. Ja, und wenn nichts passiert, hast du nichts verloren. Verstehst du? Wir denken manchmal zu sehr intellektuell über all das nach. Sei doch mal Kind. Papa hat gesagt, er heilt. Papa heilt. Ja, und wenn es nicht kommt, Papa hat gesagt, er heilt. Ja, ist das nicht dumm? Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch sehr clever. Ich glaube, es ist clever. Naiv zu sein, ist nicht immer dumm. Wisst ihr das? Ich bin in manchem Bereich bewusst und gezielt naiv. Nicht, weil ich nicht andere Dinge denken könnte, aber ich versuche meine Gedanken auf das auszurichten, was das Wort sagt, nicht auf das, was die Probleme in meinem Leben sagen. Okay, das führt vielleicht jetzt ein bisschen weit. Gott hat seinen vollkommenen Plan mit Jesus ausgeführt, der nie mehr außer Kraft gesetzt wurde. Er hat alle geheilt, die Glauben hatten. Und er will dasselbe heute tun. Ich möchte jetzt, bevor wir ins Heilungsgebet gehen, mit einer Gruppe Leuten beten. Und zwar auf eurem Platz, ihr müsst nicht nach vorne kommen. Wenn du sagst, Pastor, du hast mich gerade erwischt. Ich habe tatsächlich keine klare Sicht, kein klares Konzept für Heilung, was dem entspricht, was ich gerade aus der Bibel gelernt habe. Ich habe Gott vielleicht die Schuld gegeben oder habe gedacht, er will mir was zeigen dadurch oder sonst was. Ich habe eine unbiblische Sicht von Krankheit und von Heilung gehabt. Wenn du das bist und möchtest diese Sache heute ablegen und auch Buße tun vor Gott, dann möchte ich, dass du auf deinem Platz jetzt aufstehst. Das ist für manche einen vielleicht ein ganz wichtiger Schritt. Ihr habt mich schon richtig verstanden. Dann haben wir hier offensichtlich gute Lehre. Dennoch, ich möchte es nicht übergehen. Wenn du da bisher eine Fehlhaltung hattest über Bereich Heilung, das ist wichtig, weil diese Fehlhaltung würde dir im Weg stehen bei allem, was mit Heilung zu tun hat. Deswegen ist es wichtig zu sagen, Gott, vergib mir. Ich habe hier was Unbibliches geglaubt und habe mich dadurch selbst abgeschnitten von dem, was du für mich hattest. Darum geht es mir, wisst ihr? Dass wir das jetzt beenden und sagen, hier, Buße, Vergebung, neue Saat. Also ich frage noch einmal, ist jemand da, der sagt, das ist eigentlich mein Thema bisher. Ich war hier nicht klar, ich habe hier was Falsches geglaubt drüber. Dann bitte steh auf, dann möchte ich mit dir ein kurzes Gebet sprechen. Ist da noch jemand? Du hast nichts zu verlieren. Niemand guckt irgendwie negativ auf dich. Ich bin selbst einmal aufgestanden. Ich habe jahrelang geglaubt, dass das mit der Heilung alles ohnehin nicht stimmt. Oder jahrelang, vielleicht 2 Jahre lang. Und habe dann Buße getan drüber. Und habe gesagt, Herr, vergib mir, jetzt habe ich es kapiert. Und vielleicht ist es heute dein Moment und es ist wichtig. Sprich doch im Glauben folgende Worte mir nach. Vater im Himmel, ich tue Buße über meine falsche Sicht im Bereich Heilung. Ich habe erkannt, dass du gut bist, dass du immer heilen willst und dass Krankheit nie von dir kommt. Und so entscheide ich mich jetzt, dir zu vertrauen als meinem Heiler für mein ganzes Leben lang. So vergib mir meine Fehlhaltung und richte mich aus nach deinem Wort. Denn du bist gut und deine Gnade währt ewiglich. Amen. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmt wieder Platz. Eine andere Frage, die ich stellen muss und möchte, ist die nach der wichtigeren Heilung, nämlich die Heilung des eigenen Geistes. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Sünder ist und verloren geht, wenn er nicht das Erlösungsopfer Christus für sich in Anspruch nimmt. Also was nutzt es mir, wenn ich von Krebs geheilt werde und dann in Ewigkeit an einem Ort zubringen muss, den wir Hölle nennen oder den die Bibel Hölle nennt. Das ist nicht Gottes Plan. Die Hölle wurde nie geschaffen für Menschen. Sie wurde geschaffen für den Satan und seine Dämonen. So, jeder Mensch, der da landet, ist einer zu viel. So, ich möchte jetzt fragen, ist jemand hier, der sagt, ich habe nie in meinem Leben Buße getan. Buße heißt, ich bin nie umgekehrt von meinem Lebensstil. Ich habe nie Gott gesagt, dass ich versagt habe in vielen Bereichen, dass ich gesündigt habe, das Ziel verfehlt habe und habe ihn nie um Vergebung gebeten für meine Lebensschuld. Wenn du das bist und sagst, heute ist der Tag, ich will das, ich will diesem Christus nachfolgen, von jetzt an bis zu meinem Lebensende und dann in Ewigkeit, dann bitte steh auf deinem Platz. Ich möchte sehen, ist jemand da, der sagt, das ist meine Entscheidung heute Morgen. Ich mache jetzt ganze Sache mit Gott. Wir brauchen keine Musik, ich brauche auch jetzt ja keine Methoden anwenden, ich möchte euch in die Augen gucken dabei. Ich möchte sehen, wer ist da, der mutig und kühn ist und sagt, das ist meine Entscheidung heute. Gott soll mein Gott sein, von jetzt an. Ich sehe niemanden, aber das macht nichts, weil ich weiß, dass diese Predigt von Tausenden von Leuten gehört werden wird. So bitte ich euch dennoch aufzustehen und mit mir ein Hingabegebet zu formulieren, dass für die, die jetzt das auf irgendeine Weise hören, vielleicht über einen Livestream oder irgendwann über eine CD oder über einen Download, dass ihr dieses Gebet beten könnt. Weil Leute, Heilung ist cool, aber das Wichtigere ist, dass unser Herz Jesus gehört und nachfolgt. Und so beten wir, die wir das schon getan haben, mit denen zusammen, die heute zum ersten Mal diese Entscheidung treffen und sagen, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich bringe dir jetzt meine ganze Lebensschuld. Und ich bitte dich, vergib mir. Wasch mich rein davon. Mach mich neu. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Nehmt doch wieder Platz. Wer das gebetet hat und diese Botschaft hört, jetzt oder später, bitte schick mir eine E-Mail an pastor@cclm.de und lass mich doch davon wissen. Ich würde dir gerne ein kleines Geschenk zuschicken und mich mit dir freuen an diesem neuen Leben. Denn das ist es, worum es wirklich geht.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.